Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 232. Ich begrüße Sie zu Hause, liebe Damen und liebe Herren.
Ja, ich begrüße Sie auch zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hatte eben einen Gedankenfehler schon mal.
Entschuldige bitte, Herr Kollege, ja. Mit dem Gedankenfehler. Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind im Moment im Audio. Also sollst du vielleicht auf Zuhörer umschwenken und
Zuhörer. Zuhörerinnen und Zuhörer, okay. Und dann hatte ich noch einen ganz gravierenden Gedanken gehabt. Wir hätten die 322. Folge heute.
Ja.
100 Stück dazu gemogelt. Und ich wollte schon sagen, bald haben wir so viel Sendung, dass man jeden Tag im Jahr, im ganzen Jahr, eine Sendung hören kann. Aber es sind einfach 100 weniger.
Aber der Manfred Klauber hat's gerettet. Jetzt wissen wir, dass es die 232 ist. Und bei uns im Studio sitzt, wie eigentlich fast immer, der Heinz Schmitz, auch genannt Wolfgang KC.
Hallo, wunderschönen guten Tag.
Und ich sitze hier, ich habe ein bisschen Hardware mitgebracht. Und warte darauf, dass der Akku leer wird, denn was ist passiert? Ich habe mein iPhone mitgebracht und habe gelesen, dass da ein PDF, irgendwas Malware unterwegs sei, dass man über den PDF kann man das iPhone so weit bringen, dass man da Schadware drauf lesen kann. Und ich wollte nun diesen PDF-File, wollte ich mir als Warnung draufladen, dass er mir sagt, Achtung, da will er einen PDF schicken. Und das wird nämlich so beschrieben da auch im BSI und so weiter. Und bei dem Gang dahin, dass ich die Software laden kann, musste ich, weil es ein gejailbreaktes Handy sein muss, bei Cydia rein. Und Cydia sagt mir, dass die einige Dateien zu aktualisieren sind. Das habe ich getan. Er schreibt dann hier oben fertig hin, wie du sehen kannst. Mhm. Ja, fertig.
Fix und.
Dann sagt er hier unten Springboard neu laden. Und das habe ich gedrückt und nun lädt er.
Also ich glaube, du hast eine wirkliche Qualitätsverbesserung erreicht, denn seit der Stunde, seit wir da drauf starren, ist der Akku von 90% nicht runtergegangen. Offensichtlich hast du jetzt einen Dauerakku per Software da eingestellt.
Ja, auch die Uhrzeit ist auch stehen geblieben damit. Also wenn das mit dem Akku so klappt, dann haben wir irgendwie eine Lösung für dieses Energieproblem.
Und ein Reset hat das Teil ja nicht.
Doch. Hat es hier, da.
Ja, und dann drückt er mal Reset.
Ja, da drücke ich die ganze Zeit schon lange drauf, aber nichts passiert.
Er resettet also. Ist so ein Hardware.
Jetzt kann ich nur darauf warten, dass der Akku leer wird und wenn ich dann wieder neu lade, dass er diesen Fehler vergisst.
Ja, ich denke, es wäre viel besser gewesen, du hättest dir ein Telefon gekauft auf einer Android-Plattform.
Aha.
Denn da sind jetzt so Sachen aufgetaucht, dass der zum Beispiel, oder wenn du Facebook da drauf laufen lässt, saugt das den Akku leer. Und zwar sehr, sehr schnell. Und daraufhin haben dann die Entwickler ein Update der Facebook-Software rausgebracht. Und dieses Update, das läuft jetzt sehr gut. Und man sagt zwar immer noch, der Akku ist schneller leer damit, aber dafür stürzt das Ding jetzt zusätzlich noch ab. Also andere Leute, andere Firmen
aber
machen
das,
auch Fehler.
Sag mal, wenn ich das iPhone noch bedienen könnte, würde dann auf Facebook gehen, könnte es sein, dass der Akku schneller leer wäre.
Wenn das kompatibel ist.
Aber ich kann ja nichts.
Du hast kein Android, geht nicht.
Geht nicht.
Weil du da gerade von diesen Problemen gesprochen hast, die Pressemitteilung vom BMI, die sagt aus, dass es also Schwachstellen gibt für folgende Apple iOS-Versionen. Für das iPhone in der Version 3.1.2 bis 4.0.1, für iOS für das iPad in der Version 3.2 bis 3.2.1 und iOS für den iPod Touch in der Version 3.1.2 bis 4.0. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass ältere Versionen ebenfalls diesen Fehler haben. Und vorläufig sollte man vermeiden, PDFs zu laden, auf irgendwelche Seiten zu gehen, die unbekannt sind und solche Sachen. Also es gibt noch keine Lösung dafür.
Deshalb wollte ich mir den PDF-Warner laden. Ich habe die Version OS 3.1.2. Bin also bei dieser Auflistung mit dabei. Und vielleicht ist das Ergebnis davon, aber es kann doch nicht jedem so passieren.
Ja gut, aber du kannst dir jetzt keine PDFs mehr anschauen, also auch deinen Rechner, dein iPad nicht das versauen.
Der Schutz funktioniert.
Das Programm funktioniert, ja. Ich kann gar nichts mehr. Naja.
Gut, ich denke, da soll man mal den Heinz fragen, was er uns mitgebracht hat.
Ja, oder? Meine Geschichte passt jetzt überhaupt nicht mehr hier hin. Ach. Ich habe ja an sich etwas darüber, wie Akkus länger halten. Und wenn ich jetzt Wolfgangs Problem sehe,
ich dass auch noch hier sitzen.
Ja. Es geht um stromsparende Display-Technologie. Das Ganze heißt iMod-Technik von Qualcomm. Und die haben mal eine ganz neue Idee. Wir kennen ja schon viele Techniken. LCD braucht keiner mehr drüber zu reden. Du bist ja froh, dass du ein LCD mit Backlight hast. Deswegen ist richtig schön Strom verbraucht und euch den Akku schnell leer macht. Andere Sachen.
Läuft jetzt, also die Uhr ist stehen geblieben auf 8.56 Uhr. Wir haben jetzt 10 nach 11.
Ja.
Naja, der läuft noch ein bisschen, ja.
Ja gut, du weißt ja nicht, ob die Anzeige, die nachrechnet, läuft ja auch nicht mehr, ob der Akku voll ist oder nicht, kannst du ja gar nicht sehen.
90% war er.
Ja, gut, der wird doch dann auch die ganze Zeit auf 90% bleiben, bis er ausgeht. Ja. Denn die Software, die das kontrolliert, läuft ja nicht mehr.
Also meine Erfahrungen werden mir sagen, dass es so 3, 4 Uhr wird, gut. Dann dürfte es passieren.
Diese Nacht?
Nee, und Mittag.
Ach so, okay. Also, es geht um Stromsparen. Wir kennen Stromspar-Displays, ist ja gar nichts Neues. E-Paper zum Beispiel, also der Reader, der Kindle-Reader von Amazon zum Beispiel, der mit E-Ink arbeitet, also mit dieser Flüssigtinte, die darauf basiert, dass schwarze Teile in einer Flüssigkeit sind und die entweder nach oben und unten geschwemmt werden.
Hast du das mitgekriegt, dass da jetzt auch Spiele drauf kommen
sollen? Von Amazon? Ja, das wird noch ein bisschen dauern, denn der Nachteil bei E-Ink ist, dass es sehr langsam ist. Die brauchen 200 Millisekunden zum Umschalten.
Das wird auch nicht die Zukunft sein, meiner Ansicht nach.
Wäre dann was für mich, so Spiele für Senioren, die können langsam sein, ich reagiere nicht mehr schnell.
Ja,
sollte auch ein SDK geben, dass man da selbst was entwickeln kann.
Ja, gut. Die iMod-Technologie basiert auf einer ganz anderen Idee. Die sagen, wenn man sich einen Schmetterlingsflügel zum Beispiel ansieht, der ist schön bunt, trotz des weißen Lichts. Das wissen wir alle, wo das geht. Das hängt einfach daran, dass nur bestimmte Wellenlängen zurückreflektiert werden. Und das hängt mit der Oberflächenstruktur zusammen. Je nachdem, wie fein oder wie grob die ist, das ist entweder roter oder blauer. Und genau sowas baut man jetzt elektronisch nach. Man nimmt eine reflektierende Membran, die ist verformbar elektrisch durch elektrische Spannung, durch elektrische Felder. Die sind in einer Dünnfilmlage und je nachdem, wie man die stellt, diese Reflexionseinheiten, erhält man andere Farben. Das ist reflektierend, wie gesagt. Das heißt, ich brauche keine Background-Beleuchtung und deswegen wird das dann auch bei dir ewig lange dauern. Also die Untersuchungen, die sie bis jetzt gemacht haben mit den Prototypen, sind 30% weniger Stromverbrauch eines passiven LCDs. Und du hast ja aktiv, also die Background-Beleuchtung fällt weg, deswegen wird es so viel, viel länger dauern, bis es leer wird. Und man kann durch diese Abstimmung, wenn das denn mal, also die Prototypen laufen, es gibt noch keine Produktionsrennen, wenn das mal läuft, kann man jede beliebige Farbe einstellen. Denn man muss ja nur diese Reflexionseigenschaften ändern.
Hat irgendwas mit der Wellenlänge des Lichts zu tun, ne?
Genau.
Dass da
dass immer nur die bestimmte Wellenlänge
reflektiert werden.
Ja. Und wenn man das dann fein genug kriegt, diese Zellen fein genug kriegt, und man kriegt das mechanisch, ist ja im Prinzip eine mechanische Sache, kriegt das in den Griff über die Felder, dann hat man ein Display mit leuchtenden Farben. Also wie gesagt, wie ein Schmetterlingsflügel. Das ist auch der Aufhänger, den der Hersteller nimmt. Es braucht kaum Strom und es ist schnell. Man kann auf den Prototypen heute schon Videos sehen.
Aha. Ja, wo wird denn jetzt der Akku gespart?
Es ist eine bistabile Technologie. Das heißt, ich gebe einen Stromimpuls, stelle die Dinge ein und die bleiben so. Die brauchen dann nur noch auf den Änderungen. Und wenn man jetzt von einem normalen PC-Bildschirm ausgeht, also einem normalen Rechnerbildschirm, dann hat man unter 2% Änderungen auf dem Bildschirm. Das heißt, man hat also irgendwo im Nano-Ampere-Bereich liegt man da. Bei Videos ist es natürlich mehr, klar, weil die Veränderung viel größer ist. Ich glaube, bei Video liegen sie bei 8-10% Bildänderung.
Heinz, hängt da eigentlich bei einer solchen Technologie die Farbe, die ich sehe, die ja reflektiert wird von einem solchen Display, von der äußeren Bestrahlung ab, das Frequenzspektrum des Lichts, ob ich weißes Licht drauf gebe oder Sonnenlicht, was ja nicht weiß ist oder rotes, dann kann ja, wenn ich nur rotes drauf gebe, kann ja nichts anderes reflektiert werden.
Richtig. Das ist das gleiche, den gleichen Effekt, den du hast, wenn du ein Foto betrachtest. Ein Foto ist ja im Prinzip nichts anderes als auch eine Schicht, die dann eben aufgerastert ist mit diesen Farbelementen, die bestimmte Farben reflektieren. Und wenn ich eine Farbe nicht draufstrahle, kriege ich die natürlich auch nicht zurück. Wenn ich also rein rotes Licht habe, sehe ich nur die roten Anteile und schwarz.
Aber die Strukturen müssen ja sehr, sehr klein sein.
Die müssen sehr, sehr fein sein. Die genauen Maße habe ich bis jetzt noch nicht rauskriegen können, aber es sind sehr, sehr feine Strukturen.
Die also wenn wir die Mitte unseres Sehspektrums nehmen, grün, das ist bei 550 Nanometer. Ja. Also Nanometer ist schon ein bisschen wenig.
Es hängt ja auch mit den Winkel der einzelnen reflektierenden Elementen zueinander ab. Damit kriege ich prismatische Effekte. Insekten rein, dann geht das besser.
Klingt so, als wäre die Erfindung in der Natur entstanden, wenn der Schmetterling...
Das ist genau das
also
gemacht.
Ein Beispiel für angewandte Bionik.
Ja, man hat sich das angesehen. Es ist so, dass die Firma G-Core so ein Mini-Display entwickelt hat, 3,6 Zoll. Also
Ist ja schon...
Mit einer interessanten Anwendergruppe für Golfer. Ja.
Der Golfer, was machen die denn damit?
Die haben die Golfplätze, die populären Golfplätze, und über ein GPS sieht der Golfer, wo er ist und wo sein nächster Abschlag ist und wo er ist. Ich meine, das ist nicht unbedingt eine Massenanwendung, aber es ist ganz lustig.
Und da braucht man lange Akkuzeiten, oder?
Ja gut, so eine Golfrunde dauert ja eine Zeit.
Ja, wenn du ein kleines Display hast, willst du ja keinen großen Akku im Rucksack mitschleppen. Da gehört ja auch ein kleiner Akku rein.
Ach, wenn du siehst, was sie für Taschen da mitschleppen.
Da fällt so ein Akku nicht auf.
Dann brauchst du aber Verlängerungskarren.
Ja, und Elektrokarren mit in die Rumkurven da.
Ja gut, man geht davon aus, dass bis Jahresende die ersten Geräte in den Handel kommen. Es gibt einen Prototyp eines Tablet-PC, der ist auf der CES in Las Vegas gezeigt worden. Und da wird die Sache auch hinlaufen, denn da...
Gerade bei mobilen Geräten. Gibt es schon Reaktionen darauf von Leuten, die es gesehen haben?
Die es gesehen haben, fanden das ganz nett, ganz positiv. Ja. Man muss mal sehen, wie es nachher alltagstauglich ist. Ja. Wie gesagt, die sind in der Forschung und in der Entwicklungsabteilung. Es gibt die andere Sache, die Wolfgang gerade sagte, ich kriege nur das Licht zurück, das ich drauf schmeiße. Das heißt, dass die organischen LEDs, die ja auch langsam kommen, die auch recht stromsparend sind, jedenfalls stromsparend als das, was du in deinem iPad hast, dass die eine Alternative dazu sein können. Und die Alterungsprozesse, die man bei den organischen LEDs hat, sind ja auch mittlerweile nicht mehr so schlimm, wie sie waren. Es sind ja Handys damit auf dem Markt, die sind recht stabil geworden mittlerweile.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass so nach und nach bei mir hier eine LED-Beleuchtung im Raum auch stattfindet, wie wirkt sich das aus? Auf das Display.
Die Raumbeleuchtung, die willst du doch im Prinzip so haben wie deine bisherige Beleuchtung auch. Und es gibt mittlerweile Leuchtersatzmittel, die auf LED basieren, die auch auf neuen keramischen Werkstoffen basieren, die Wärme viel, viel besser ableiten als bisher. Und die sind auch so aufgebaut, dass sie tatsächlich 3200 Kelvin oder 4000 Kelvin bringen.
Also wird sich nichts ändern.
Ja, 2,7 habe ich noch nicht gesehen. Also dann sind die Verluste noch höher.
Ja, die sind sehr große Verluste. Es ist ein warmweißes Licht, also von der Glühbirne.
Ja, also da wird sich im Prinzip nichts ändern. Keiner möchte ja bei so einem kaltweißen Licht irgendwo im Wohnzimmer sitzen. Also das tut sich schon. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber es ist schön, dass sich neue Display-Technologien ankündigen, denn wir haben eine ganze Menge mittlerweile und wir brauchen die ja auch.
Und die mobilen Geräte, die Zukunft ist mobil, sagt jeder. Und wir schleppen da riesen Akkus und riesen Gewichte mit rum. Die brauchen wir hoffentlich in Zukunft dann nicht mehr. Oder man kann eben den Akku einmal laden und dann ein paar Wochen vergessen.
Ja, also wenn ich da zurückdenke an unsere Computerclub-Zeit am Anfang und wir hatten dann einen Studiotag, da ging das morgens los, dass ich erstmal den Computer runtergetragen habe. Das konnte man gerade noch so alleine machen. Danach kam der Monitor, das waren richtig schwere Dinger. Das Auto war dann voll von ein paar Dingen, die man mitgenommen hat.
Mit Auto meinst du den Wagen, mit
dem das gefahren wurde? Das Automobil, ja. Wenn man dann noch einen Drucker mitnehmen wollte, dann musste man manchmal schon zweimal fahren. Also das war ja schon eine Zeit, wo das wirklich wuchtig angefangen hat. Nur bei Zuse, als der seine Z3 vorgestellt hat, da waren es Kleiderschränke, die man transportieren musste.
Ja, aber riesige Kleiderschränke. Ja.
Der braucht aber keine organischen LEDs oder keine iMods-Displays da dran.
Und deshalb finde ich das ganz toll, was da eigentlich passiert ist, gerade in den letzten Jahren. Ja. Die Displays, die sind ja nun, wir haben ja gerade erst die Röhren hinter uns. Ne? Auf der letzten CeBIT habe ich, glaube ich, noch einen Röhrenmonitor gesehen. Und das war ein Spezialmonitor für Cut-Anwendungen und so weiter. Und der Rest ist alles ja schon LCD.
Alles zurzeit LCD-Technik. Jetzt im Moment werden
und LED-Technik.
Im Moment und OLED die Hintergrund,
kommt. Die, und OLED kommt ja
das ist der nächste Schritt. Im Moment werden die LEDs, die im Moment heißen, eingesetzt werden, sind ja für die Hintergrundbeleuchtung.
Und wie heißen nochmal die du eben angesprochen hast?
iMod.
iMod heißt
also
was?
Also iMod.
Nichts von Apple?
Nee, das heißt Interferometric Modulation.
Und das iMod war noch frei als Name?
Das ist interessant,
Apple. Es gibt ja auch andere Sachen wie iCar und sowas.
Ja. Und was nicht Apple gehört.
Eierbecher.
Ja, und Icons.
Und Idiot.
Icons.
Ja. Idiot.
Ja, das war das Schlusswort. Danke, Heinz.
Am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass mein iPhone den Geist aufgegeben hat. Ich sitze hier damit herum immer noch. Es ist 8.56 Uhr am Vormittag.
Immer noch 90%.
Immer noch 90%. Aber es leuchtet noch. Ich warte darauf, dass eventuell der Akku mal leer wird. Oder ich habe die Möglichkeit gefunden, wirklich für die Welt Energie zu safen. Das 90%
bleibt. Auf jeden Fall ist das Telefon jetzt wohl sicher. Und da du nicht mehr damit telefonieren kannst, auch abhörsicher.
Ja, genau. Und ich kann mir auch keine PDFs mehr angucken. Denn das war ja eigentlich das, was ich wollte. Ich wollte mir eine Software laden, die mich davor warnt, wenn irgendeiner ein PDF schickt. Mhm. Und weil man weiß, dass über diese PDF es böse Sachen geben kann, Malware im iPhone. Und wir haben den Peter Welschering in Stuttgart am Telefon und der hat sich mit dem Thema auch beschäftigt. Peter, hier hast du direkt einen, der darunter leidet.
Einen Beschädigten.
Einen Beschädigten, einen Jailgebreakten.
Ja, wenn man Jailbreaking macht, da hat ja schon Steve Jobs gesagt, dann ist man selber schuld. Das ist alles ganz böse. Und Steve Jobs muss man ja glauben. Ne?
Ja, aber diese nicht gejailbreakten, ja, wenn die ein PDF kriegen, die werden doch gar nicht gewarnt.
Nee, die werden gar nicht gewarnt, weil ja diese Warnsoftware im Apple Store nicht zu haben ist. Und man muss ja sein iPhone jailbreaken, damit man diese Warn-App auch drauf aufspielen kann und auch nutzen kann.
Ja, und auf dem Wege dahin ist es wohl hier irgendwo kaputt gegangen bei mir. Ich soll das Springboard neu laden und das tut es nicht mehr. Naja, gut.
Ja, wobei, okay. Das ist ein bekannter Fehler. Das ist ein bekannter Fehler. Da musst du dein gesamtes Betriebssystem runterschmeißen und völlig neu auf dein iPhone draufladen. Und dann tut es das wieder.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch,
Kollege. Ja, Peter, diese Jailbreak-Geschichte, die hat ja nun Wellen geschlagen, ja?
Ja, anfänglich habe ich auch gedacht, Mensch, endlich mal eine tolle Sache, eine Software, mit der man dann tatsächlich dieses Jailbreaken auch vornehmen kann. Das ist ja vor 14 Tagen oder sowas ungefähr erlaubt worden von der obersten Urheberrechtsbehörde in den USA. Und man brauchte ja lange, lange Zeit so richtig intime Kenntnisse dieses iPhone Operating System, um jailbreaken zu können. Und dann gab es eben die ersten Angebote. Da konnte eigentlich jeder, der ein iPhone besitzt und der iOS vielleicht gar nicht mal schreiben kann, endlich auch damit was anfangen und einfach sein iPhone jailbreaken lassen, indem er mit seinem Safari-Browser auf eine bestimmte Webseite geht. Ja. Dachte ich, klasse, endlich benutzerfreundlich. Naja, war aber wieder nichts, denn die Schwachstellen, die diese Jailbreaker genutzt haben, die haben eben auch andere genutzt und damit wurde dann ganz normal Schadsoftware auf die iPhones auch aufgebracht.
Tja, da ist die Unschuld verloren gegangen bei iPhone und Co.
Ja, so muss man das sehen, durch mindestens drei Fehler, drei Schwachstellen, die es da in dem iOS gibt.
Es hätte mich auch gewundert, dass man da relativ komplizierte Software fehlerfrei schreiben kann. Gibt es eigentlich nicht so etwas? Das hat die Zeit bisher so gezeigt.
Nee, das ist wahr. Wobei hier aktuell arbeitet Apple ja gerade daran, dass man diesen PDF-Fehler zumindest beseitigt, weil ja diese Jailbreak-Software, die arbeitet ja so, dass dieses Jailbreak Me 2.0 eben dem Safari-Browser vorgaukelt. Hör mal, das ist eine PDF-Datei und PDF-Dateien werden eben durch die Sandbox beim iPhone so durchgeschleust und das hat dann zur Folge, dass eine zweite Lücke und ohne die wird es gar nicht funktionieren, ne? Im Kernel des iPhone-Betriebssystems dann eben die zuständigen Rechte erteilt und dann kann diese Schadsoftware, in dem Fall also die Jailbreak Me 2.0 Software, ausgeführt werden, also das iPhone entsperren, oder es kann andere Schadsoftware eben auch darauf geladen werden und das genau ist das Problem momentan.
Sag mal, Peter, ist das nicht irgendwo ein bisschen blauäugig? Wir wissen ja seit Jahren, dass PDF, diese Programmiersprache eigentlich, angegriffen werden kann, viele Schwachstellen hat und dass man da jeden Rechner bisher in irgendeiner Art damit übernehmen konnte und alle Lücken, die geschlossen wurden, dafür wurden dann in der nächsten Version wieder neue aufgetan. Und jetzt tun die Leute so überrascht, als sei das auf einem iPhone plötzlich, ganz normal.
Ja, das dauert lange, bis sich solche Informationen irgendwo breit durchsetzen. Wir haben das ja auf der CeBIT eigentlich original verkündet, dass PDFs so gefährlich sein können. Ich glaube, mit dem Professor Backes war das. Mhm. Und das dauert einfach, bis das Allgemeingut wird, bis man
aber,
das
aber merkt. Aber ich meine, ein Entwickler von so etwas muss es doch wissen, von so einem Telefon- und Betriebssystem.
Na, das sind ja Amerikaner. Meinst du, die gucken unsere Sendung? Also
Die konzeptionelle Lücke bestand wirklich darin, dass man PDF-Dateien einfach durch diese Überprüfungsbox durchgeschleust hat und nicht weiter auf weiteren ausführbaren Code untersucht hat. Und dann ist eben tatsächlich so eine Schadsoftware sich dann direkt einnisten können und hat teilweise sogar Rootrechte bekommen. Das war das Problem.
Aha. Was sagt denn Steve Jobs dazu? Der sagt, also Java kommt nicht auf das iPhone und PDF, ist das dann auch weg?
Steve Jobs hat nach allem, was man so gehört hat, den Charlie Miller zu Rate gezogen. Der hatte ja diese Lücken und auch die Gefährlichkeit von PDF auf der Black Hat-Konferenz in Las Vegas vorgestellt und gesagt, PDF ist da wirklich ein wunderbarer Zugang, den können wir nutzen, um auch mit dem iPhone alles Mögliche zu machen. Damals hat er erst noch mit Steve Jobs richtig Ärger gekriegt. Jetzt scheint er Steve Jobs und Apple zu beraten, wie man denn solche Lücken schließen kann. Also zumindest zeigt das ja, dass die Leute da lernfähig sind.
Sein müssen wahrscheinlich.
Sein müssen. Ja, der Chefentwickler von Apple hat Apple ja ohne Angabe von Gründen verlassen oder müssen. Weißt du da was drüber?
Ja, es gab dann Gerüchte, er sei gegangen wegen dieses Antennenproblems beim iPhone 4. Da er aber wirklich so im zeitlichen unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Jailbreak-Software und der weiteren Schadsoftware, die dann auch gerade von den ganzen Jailbreak-Me-Klonen und so weiter ausgeht, gegangen ist, bin ich geneigt, da mal anzunehmen. Das hatte nicht nur mit Antennenproblemen zu tun, das hatte unter Umständen auch etwas mit den Sicherheitsproblemen, die dann aufgedeckt wurden, zu tun.
Was wird denn mit dem iPad jetzt passieren?
Das iPad hat dieselbe Schwachstelle.
Ja, ja.
Ja, und wenn man die nicht schließen kann und wie es aussieht, kann man eigentlich nur eine Schwachstelle bisher relativ rasch schließen, nämlich diese PDF-Schwachstelle.
Ja.
Die Stelle im Kernel, die wird wohl nicht ohne größere Umbauten am Kernel selbst vonstatten gehen. Und dann kommt es darauf an, ob statt dieses PDF-Zuganges die Hacker einen anderen Zugang finden. Vermutlich haben sie den schon, denn sowohl beim iPad-Betriebssystem als auch beim iPhone gibt's ja Riesenprobleme mit Rücksprungadressen. Das heißt, es kann relativ leicht ein Speicherüberfluss erzeugt werden. Und wenn dieser Speicherüberfluss erzeugt wird, dann kann von außen statt einer bestimmten Rücksprungadresse schadhafter Code oder Malware eben, also Schadcode, aufs iPad oder aufs iPhone gebracht werden. Und das bekommt dann mit demselben Fehler, mit derselben Schwachstelle eben vom Kernel Root-Rechte und wird ausgeführt.
Kann das auch der wirtschaftliche Niedergang sein? Also diese Euphorie fürs iPhone, für ein iPad?
Das schadet der Euphorie, gerade fürs iPad mächtig. Und einige Verleger, die gesagt haben, iPad ist unsere Rettung und wir müssen das unbedingt machen, die sind ja jetzt auch schon sehr, sehr nachdenklich geworden, wenn es doch solche großen Sicherheitsprobleme gibt, ob sie wirklich ihre Zukunft dann an einen solchen Tablet-PC hängen können oder ob sie da nicht auch andere entsprechend mitversorgen müssen, wenn die denn endlich mal an den Markt kommen.
Peter, ich möchte nochmal auf diese Situation des Jailbreaks zurückkommen. Nachdem ja nun in den USA das als legitim erklärt worden ist, hat das überhaupt Auswirkungen auf uns in Deutschland? Denn bei uns in Deutschland war es ja nicht so, dass der Hersteller verbieten konnte, eine Fremdsoftware aufzuspielen.
Nee, wir waren in Deutschland hier in einem Graubereich. Insofern in einem Graubereich, weil Privatnutzer das von vornherein in Deutschland machen konnten, ohne belangt zu werden. Sie haben natürlich genauso wie die amerikanischen Benutzer ihre Garantie verloren, weil Apple sagt, wer solche Eingriffe macht am Gerät, der hat keine Garantie mehr. Aber auch in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, so etwas gewerbsmäßig zu machen. Das heißt, wenn ich zu meinem Systemprogrammierer um die Ecke gehe oder zu dem Administrator, der auch ansonsten mir ein bisschen hilft bei meinem Netzwerk hier und so weiter und dem sage, mach doch mal so ein Jailbreak mir für mich auf meinem iPhone, dann macht der sich unter Umständen strafbar. Also da ist die rechtliche Situation gar nicht eindeutig.
Gut. Die Sache mit der Garantie, dass der Hersteller, dass Apple in dem Fall sagt, okay, dann verliert ihr eben die Garantie, das kann ich ja von Herstellerseite nachvollziehen. Aber bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass hier zugegeben wird, dass man per Software dieses Gerät zerstören kann?
Ja, das könnte man annehmen, wobei Apple sagt das natürlich nicht. Natürlich kann man, und da ist ein Smartphone keine Ausnahme, all das, was wir von den anderen Handys auch wissen, sich Zugang auf ein Betriebssystem eines Handys verschaffen und dann eben dieses Handy für beliebige Zwecke nutzen, als Wanze einsetzen, Bilder machen lassen, beliebig 0900er Nummern anwählen, und beim iPhone kommt eben hinzu, da sind beispielsweise in einigen Fällen schon die Banking-App ist da ersetzt worden und da sind dann die Konten von iPhone-Besitzern einfach, die Bankkonten geplündert worden.
Aber das ist ja alles noch kein Grund zu sagen, jetzt hast du keine Garantie mehr darauf.
Ich meine, wenn die Garantie? Wenn ich beim die Garantie, die sagt, da sagt Apple, wer einen Eingriff an unserem Gerät macht, dem können wir eben keine Garantie mehr geben, weil wir wissen ja nicht, was dann passiert ist. Wir haben geprüft, welche Apps überhaupt verträglich sind und alle anderen Apps, die dann draufgespielt werden können, die können eben großen Schaden anrichten. Das ist die Apple-Überlegung hinter dieser Garantie.
Ja, aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wo mein normales, legales Handy diese Schadware erreicht hat, das von selbst gejailbreakt wurde? Hat es dann noch Garantie oder hat es keine mehr?
Ja, in dem Fall wirst du nachweisen müssen, dass du nicht gejailbreakt hast. Und dieser Nachweis, der dürfte einigermaßen schwer zu führen sein.
Oder umgekehrt, ja. Nach deutschem Recht.
Ja,
ja, es ist schon eine wilde Welt, eine wilde Zeit. Und ich denke, wir müssen mal abwarten, was passiert. Gibt es denn so eine Art Jailbreak und solche Sachen auch bei anderen Fabrikaten?
Ja, da gibt es das auch. Da hat das natürlich nicht diese Aufmerksamkeit erregt. Aber prinzipiell finden wir ja sehr viel Schadsoftware auch für andere Smartphones. Und wir finden natürlich auch Schadsoftware, die sich mit ähnlichen Zugängen beschäftigt und die ähnliche Zugänge verwendet bei anderen Smartphones. Dieses Jailbreaken selbst war bei anderen Smartphones kein Thema, weil andere Hersteller von Smartphones nie eine so restriktive Politik gefahren haben und nur Anwendungen zugelassen haben, die wirklich nur von ihnen stammen.
Also ich habe noch niemals gehört, dass auf ein Nokia-Telefon zum Beispiel eine andere Betriebssoftware draufgespielt wurde.
Ja doch, das gab es in einigen Fällen schon durchaus, weil Leute beispielsweise dann irgendeine Art von Android haben wollten und dann auch auf Nokia Smartphones aufgespielt haben. Es hat allerdings den Nachteil, in allen Fällen, die ich kenne, lief es nicht.
Ist auch nicht schlimm. Ja, es ist überhaupt eine Überlegung, ob die Telefone, Smartphones möglicherweise nicht doch irgendwie die Möglichkeit mitbekommen sollten, dass man andere Software aufspielen kann. Ich kann ja, wenn ich mir einen Computer kaufe, unterschiedliche Betriebssysteme draufspielen. Gut, Apple bildet auch hier wieder eine Ausnahme. Warum ist das bei Telefonen nicht so? Ist die Hardware zu spezifisch, als dass da ein allgemeines Betriebssystem in der Lage wäre, alles zu erfüllen, selbst wenn man da irgendeine Schicht dazwischen legen würde, die Hardware-Unterschiede ausgleicht?
Ja, das war das Argument der Hersteller eben, aber wenn man sich Smartphones anguckt, im Prinzip habe ich da ein ähnliches Schichtenmodell wie bei einem beliebigen PC und kann dann auch mit derjenigen Betriebssystemsoftware arbeiten, die eben die entsprechenden Register und Speicher des Smartphones bedient. Nur das muss natürlich angepasst geschrieben werden und das ist in vielen Fällen eben noch nicht passiert.
Was passiert mit iTunes?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, iTunes wird erheblich an Bedeutung verlieren und ja. Da werden andere Verteildienste wesentlich stärker werden.
Es ist auch eine schreckliche Software, muss ich sagen. Also wenn du nichts selbst machen darfst, wenn du alles so machen musst, wie Steve Jobs das will, das ist erniedrigend. Das ist, du kommst in eine Sklavensituation. Also ich werde mich bald trennen von meinem iPhone, jetzt wahrscheinlich sehr viel schneller als eigentlich geplant.
Ja, ich muss mal fragen, warum eigentlich? Wenn doch jemand ein Fan von Apple-Geräten ist, wenn jemand ein solches Hightech-Teil kauft, und es ist ja wirklich ein absolutes Spitzenprodukt, und wenn er genau weiß von vornherein, das Ding kommt nur mit dieser Software, und da kann ich nur bestimmte von Hersteller freigegebene Applikationen drauflaufen lassen. Warum dann hinterher diese Meckerei? Wenn ich sowas doch nicht mag und nicht will, ja, da kaufe ich mir den Kram gar nicht. Für mich käme es nicht in Frage. Dennoch ist das doch ein sehr gutes Gerät, ein absolutes Spitzengerät.
Ja, aber du musst doch mitkriegen, was in der Welt passiert.
Ja, dann kauf dir doch ein anderes.
Nein, das gibt's das ja nicht, was ich sehe. Ich habe jetzt sehr schöne Applikationen gesehen, bin froh darüber, dass ich die alle gesehen habe, weil wahrscheinlich kriege ich sie nie mehr hier drauf, denn das war's dann wohl mit meinem iPhone und das war's mit unserer Sendung und der Daumen geht nach oben und so machen wir das.
Jo, Peter, schönen Dank für deine Informationen und tschüss.
Ja, tschüss, nach Köln.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.